Ja, so einmal vielen Dank für die Einladung auch, lieber Franz oder lieber Professor Kernberger. Ich bedanke mich auch für Ihr Interesse, vor allem an einem Begriff, Empathie. Ich war mir nicht sicher, ob ich einen Zettel mitnehmen soll oder nicht, aber ich möchte einfach vorlesen, was Empathie auch ist. Die Gefahr an einem Zettel ist immer, dass man dann den Kontakt zu den Zuhörern verliert. Ich bin aber doch etwas nervöser, als ich dachte, deswegen halte ich mich etwas am Zettel an. Ja, warum sitze ich hier? Ich darf heute über Empathie sprechen. Und ich möchte vielleicht ganz kurz vorlesen, was man darunter versteht. Also es kommt eben aus dem Altgriechischen mit Leidenschaft oder auch Sympathie übersetzt. Leidenschaft, drin steckt auch Leiden. Da sind Ärzte eigentlich sehr viel mit vertraut, mit dem Leiden. Bezeichnet die Fähigkeit, Gedanken, Emotionen, Absichten und Persönlichkeitsmerkmale eines anderen Menschen oder eines Tieres zu erkennen und zu verstehen. Zur Empathie gehört auch die Einfühlung als eigene Reaktion auf die Gefühle anderer, wie zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz oder Hilfsimpuls. Wofür brauchen wir das eigentlich? Und es stellt sich immer die Frage, haben wir das von Natur aus, müssen wir das antrainieren, müssen wir das vermeiden? Und der einzige Grund, warum ich Ja gesagt habe, ist auch zu diesem Vortrag, zu dieser Einladung, wo ich mich zwar sehr bedankt habe, aber ich habe mich natürlich gefragt, ich habe ein Buch geschrieben, das ich innerhalb der ersten 3 Monate, innerhalb der ersten 3 Wochen war die erste Auflage verkauft, die nächsten 3 Wochen war die zweite Auflage verkauft, die nächsten 3 Wochen war dann letzten Endes die 3. Auflage verkauft. Und ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass ich etwas schreibe, das nichts Neues ist, dass das plötzlich so erfolgreich ist. Ich darf vielleicht ganz kurz sagen, was ich schreibe. Mein Problem als Psychologe ist nämlich, dass ich oft etwas anderes sehe, als ich messen kann. Als Psychologe bin ich fast so etwas wie eine Art Gegner von Empathie. Denn ich muss nicht immer nur Opfer diagnostizieren, ich muss manchmal auch Täter diagnostizieren. Und da ist es alles andere als angenehm, sich mit dem auch noch zu identifizieren oder eine Art Einfühlungsvermögen zu haben, wo man sagt, man kann das auch noch verstehen. Es gibt manchmal Personen, die man lieber nicht verstehen möchte. Aber es ist wichtig, aufzuzeigen, zu fragen, was macht denn den Menschen aus, was macht den Kern des Menschen aus, was treibt ihn an? Ich möchte das doch erkennen. Und dafür ist ein gewisses Maß an Empathie eigentlich notwendig. Was habe ich gemacht in meinem Buch? Ich bin davon ausgegangen, bis ich 25 bin, dass der Mensch besteht aus einem Körper oder eben aus einem Leib und aus einem Geist bzw. einer Psyche. Bis ich 25 war, war ich sehr froh darüber, über diese Einteilung, habe mir gedacht, ah super, alles was mein imperfekter Körper nicht zu leisten vermag, das vermag ich dann durch das Denken oder durch meinen Verstand ein bisschen zu ergänzen, ein bisschen auszugleichen. Und allein deswegen bin ich der ich bin, allein deswegen kann ich etwas leisten, allein deswegen bin ich wertvoll. Nach meinem Studium war ich dann in England auf einer Neurologie und alle Neurologen hier werden mir zustimmen, hoffe ich zumindest, dass es noch mehr gibt als nur den reinen Geist oder den Verstand. Denn auch die Patienten nach einem schweren Schlaganfall oder nach schweren Schädel-Hirn-Traumata, auch die Patienten mit einem Rett-Syndrom oder mit einer schweren geistigen Behinderung, die keine geistige Leistungsfähigkeit mehr besitzen oder kaum geistige Leistungsfähigkeiten, auch diese Patienten erkennt man noch im Grunde ihres Wesens, wenn man sich wirklich länger mit denen beschäftigt. Und dann muss man sich fragen, was macht denn diese Menschen aus, wo man doch so wenig messen kann an denen oder wenn dann nur Defizite messen kann. Und das ist das, was ich in meinem Buch beschreibe. Wenn ich mich mit Empathie beschäftige, überhaupt mit der Empathie als klinischer Psychologe, so muss ich versuchen, bei den Ärzten zu schauen, wie kann man Einfühlungsvermögen oder Verständnis für den Patienten zu bekommen. Und wenn ich andere Psychologen betrachte, so muss ich fragen, mit welchen Problemen kämpfen denn die? Ich darf zum Beispiel sagen, Militärpsychologen, die kämpfen damit, dass sie keine Empathie aufbauen für den Feind. Eine Verbrüderung mit dem Feind wird bestraft. Ich weiß den genauen Fachausdruck nicht, wie der heißt. Und das ist alles andere als wünschenswert. Das heißt, dort wird etwas verhindert, was ich im Spital suchen muss. Wie passt denn das überhaupt zusammen, wenn ich etwas verhindern muss, dann muss es von Natur aus irgendwie da sein. Was sagen die Schulpsychologen? Die Schulpsychologen wundern sich heutzutage, dass die Schüler so, auch die sogenannten harten Schüler, wird zumindest beschrieben in der letzten Zeit, da gibt es ja die zwei Gruppen, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Emos und die Kracher, dass auch die härtesten Schüler mehr Kontakt zueinander suchen, als dies noch in den 60ern und 70ern der Fall war. Die Schüler, es ist wichtig, dass die auf Facebook, dass die geliked werden, es ist wichtig, dass die mehr berührt werden denn je, dass die nicht nur auch die sogenannten harten Schüler legen plötzlich den Kopf auf die Schulter des anderen und sind auf das Verständnis der Schüler angewiesen. Und wenn nicht, dann kommt es plötzlich zu Taten, die keiner versteht, wenn einer nicht geliked wird auf Facebook. Wenn der also nicht gemocht wird innerhalb seiner Peer Group, dann kann er plötzlich durchdrehen und erschießt entweder sich selber oder Lehrer und Mitschüler. Und das versteht keiner mehr. Das heißt, wir leben in einer Generation, in der die Kommunikation wichtiger ist als der Besitz. Das ist zum ersten Mal und das wird seit den 90ern beobachtet. Unter anderem und wird das also beschrieben oder beobachtet bei den Schülern bei der Absolvierung des Führerscheins. Während noch bis in den 80ern war es so, dass die zur Matura den Führerschein geschenkt bekommen haben oder bis zu Ende der 80ern war also der Besitz eines Autos gleich nach Beendigung der Schule sehr wichtig. Heutzutage gehen die Schüler raus und es ist das Handy und das Facebook wichtiger als das Auto oder der Führerschein und viele machen den Führerschein erst Mitte der 30er. Meine Frau gehört zum Beispiel dazu, die hat ihn auch noch nicht. Das heißt, es ist für uns als die wir nicht nur die Schüler heranziehen. Warum ist es für uns wichtig? Weil wir von dieser Generation einmal behandelt werden und wir müssen wissen, wer behandelt uns denn einmal in Zukunft. Es ist eine Generation, die dadurch gekennzeichnet ist, nicht neue Ideen vorzubringen, nicht eine neue Philosophie vorzubringen, sondern die dadurch gekennzeichnet ist, auf den Kontakt mit der Umwelt angewiesen zu sein. Dadurch wird sie auf der einen Seite wesentlich stärker, auf der anderen Seite auch wesentlich labiler und wesentlich schwächer. Ich darf vielleicht noch, neben den Militärpsychologen und Schulpsychologen, gibt es noch sogenannten Eheberater oder Paarpsychologen. Und da schreibt ein Schweizer Psychologe, es ist ein Paradoxon, in den vergangenen 20 oder 25 Jahren heiraten die Leute nur mehr aufgrund eines Gefühls, nämlich aufgrund von Liebe. Noch nie im Leben wurde eine Ehe auf einem so instabilen, auf einer so instabilen Basis aufgebaut, wie auf einem Gefühl. Es gibt ja eigentlich kaum was Instabileres. Gefühl ist wirklich variabel, wie ich als Psychologe weiß. Ein Gefühl kann man ändern, über Nacht sogar. Wenn ich den Büchern der Biologen, der Mediziner und der Psychologen Glauben schenken darf, dann ist es so, dass eine Zelle positiv darauf reagiert, verstanden zu werden oder gemocht zu werden. Versuche dazu gehen zum Beispiel dahin, wenn man sich 20 Minuten lang in einem Raum befindet mit einer Person und wenn man diese Person mag, wenn diese oder ein Vertrauensverhältnis aufbaut, wenn diese Person vorher deprimiert ist, wenn die allein ist, alleine lebt, dann bringt man diese Person innerhalb von 20 Minuten dazu, dass sie einen Kreditvertrag unterschreibt. Das heißt, es handelt sich wirklich um etwas Existenzielles und darauf reagieren auch Zellen, Hormone und die Verbindungen, die Schaltstellen, die neurologischen Verbindungen im Kopf auf das Mögen. Es ist also, wir sind von Grund auf darauf ausgelegt, verstanden zu werden und gemocht zu werden. Und darum geht es jetzt in der Empathie. Was hängt das jetzt mit den Ärzten zusammen oder in meinem Beruf? In der Medizin. Das große Problem, die Wissenschaft ist frei oder die Wissenschaft soll zumindest frei bleiben. Der Arzt muss sich an der Wissenschaft orientieren. Es wird in den vergangenen Jahren aber immer eine sogenannte Forderung gestellt, nämlich die Forderung nach einer personalisierten Medizin. Wenn wir an die Vergangenheit denken, so kann ich sagen, das, was ich zumindest als Student noch gelernt habe, es gibt eine Klinik Hoff, es gibt eine Schönbauer Klinik, es gibt zum Beispiel ein Rett-Syndrom. Es wurden die Kliniken, zumindest der Generation, so wie ich sie kaum noch kannte, wurden nach Personen benannt. In der letzten Zeit mit dem Bekanntwerden von Statistiken und goldenen Regeln in der Wissenschaft wird die sogenannte Personifizierung allerdings immer mehr unmenschlicher und die Ärzte müssen sich immer weniger an sich selber orientieren oder an den Gefühlen, den sie haben, sondern sie müssen sich immer mehr den Forderungen der Computer und den Forderungen eben wissenschaftlicher, goldener, standardisierter Regeln beugen und die erlaubt es immer weniger frei zu denken. Was gilt heute nicht mehr als Wissenschaft? Religion gilt heute kaum noch als Wissenschaft, Philosophie gilt heute kaum noch als Wissenschaft, Psychologie hat es gerade noch geschafft, gilt als beides, gilt einerseits als Naturwissenschaft, aber auch als philosophische Wissenschaft. Die Psychologie ist ein relativ neues Fach auch. Was ist das große Problem, wenn wir uns etwas beugen? Und das ist auch eines der Hauptthemen, das ich im Moment auch an der Orthopädie eigentlich erlebe. Das große Problem, wenn wir uns Forderungen beugen müssen, wie auch eine Forderung, empathisch zu sein, denn eine Forderung macht immer, wenn man sagt, sei doch empathisch, dann macht es zwischen einem Arzt und dem Patienten automatisch eine Grenze. Dann wird auf etwas hingewiesen, wo man sagt, du bist nicht empathisch genug, dann heißt das automatisch, der Patient ist etwas anderes, der braucht etwas anderes. Was macht das? Eine Forderung macht immer Angst. Und wenn wir Angst haben, dann trauen wir uns nicht mehr der zu sein, der wir sind, dann trauen wir uns nicht mehr dieser Forderung nachzugeben. Im Punkt von Empathie ist das so, ich bringe es an einem mechanischen Beispiel, weil die Orthopädie einfach ein mechanisches Fach ist. Der Prozess des Gehens, glaube ich, der ist so komplex, dass man ihn kaum verstehen kann. Wenn man also beginnen würde, über das Gehen wirklich jeden einzelnen Schritt, der im Körper stattfindet, zu analysieren und nachzuvollziehen, würde man stolpern, weil man langsamer denkt, als man gehen kann. Wenn ich mit Empathie etwas fühle und dieses Gefühl ausdrücken muss, dann muss ich etwas hineinbringen, was in der Wissenschaft zwar großgeschrieben wird, was aber den Menschen oder der Wissenschaft ein großes Problem ist, nämlich die Logik. Das menschliche Leben kann ich mit Logik kaum erklären, ich kann es nicht verstehen. Viele fragen mich, seitdem ich das Buch geschrieben habe, wie ist es denn mit Behinderung zu leben? Mit einer Behinderung zu leben, das kann man nicht erklären, dafür kann man keine Empathie aufbringen, weil man das nicht verstehen kann. Eine Behinderung kann man nicht verstehen, genauso wenig wie man schwarze Haare verstehen kann oder blonde Haare oder Brillenträger oder Nicht-Brillenträger. Es sind also Sachen, die man nicht verstehen kann, wo man sich nicht einfühlen kann, wo man nur sehen kann, das ist so oder das ist nicht so. Das braucht man oder das braucht man nicht. Wenn ich aber mein Handeln den Forderungen der Wissenschaft unterlege, dann muss ich mich irgendwo erklären. Und sobald ich mich erklären muss, muss ich mich der Logik beugen. Und sobald ich mich der Logik beugen muss, werde ich feige und zögere. Ich bin 10, 11, 12 Jahre nach der Contagan-Katastrophe geboren. Und alle Ärzte hier wissen, dass der Arzt, der gesagt hat, Contagan ist schuld daran, dass diese Kinder behindert sind, der hat sich zwar an die Wissenschaft gewandt, dort wurde er aber nicht gehört und dann ist er an die Bild-Zeitung gegangen. Und die erste Reaktion der Gesellschaft der Ärzte war, dass er ausgeschlossen wurde. Also der wurde am Tag danach gekündigt. Und erst als man dann wirklich wissenschaftlich nachweisen konnte, ja, der Mann hat recht, wurde er wieder eingestellt und hat dann letzten Endes die Leitungsposition einer ganzen Klinik bekommen. Das heißt, er hat sich den Forderungen der Wissenschaft, die oft mit den Forderungen der Wirtschaft verbunden sind, nicht gestellt. Empathie ist, wenn wir das somit auch auf der Zellebene nachweisen können, etwas, was von Natur aus gegeben ist. Das heißt nicht unbedingt, dass wir das so wie ein Tier, dass wir das instinktmäßig in uns haben. Das heißt, Empathie muss man natürlich auch trainieren und muss man fördern. Aber wenn wir zu sehr uns auf die Logik konzentrieren, da können wir auch weniger empathisch werden. Da können wir auch die Empathie zu verhindern. Denn die Angst, die überwiegt dann sehr leicht. Denn es ist immer sehr leicht oder es ist immer einfacher, so dazustehen, dass man sozial akzeptiert wird, als irgendeinen Schritt zu wagen, wo man dann seine Rolle unter Umständen als Arzt oder auch seinen Beruf relativ rasch verlieren könnte. Neue Wege zu gehen ist leider immer mit Unsicherheit verbunden und der Mut ist extrem wichtig. An der Klinik ist Wissenschaft wichtiger als Mut und deswegen ist es für mich als Psychologe sichtbar, dass die Angst, dass ich leichter ausbreiten kann. Mit welcher Frage nimmt man denn die Energie weg? Es ist eigentlich die Frage des Warum. Wenn, ich glaube, soweit ich diesen Eid, ich habe ihn heute gelesen, diesen hippokratischen Eid, ein Arzt ist ja verpflichtet zu helfen. Ich darf vielleicht aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Der Arzt, das war der Professor Marquardt, der hat mich in Heidelberg operiert. Der hat mir Operationen unter Anführungszeichen angetan, die nur dazu notwendig waren, damit die Prothese besser befestigt werden kann. Das heißt, er hat eine Stumpfkappenplastik erfunden, damit ich wo draufhauen kann, damit der Knochen nicht spitz zusammenwächst, damit das belastbar wird und damit man dann darauf eine Prothese bauen kann. Mit der Frage, warum, kann man die ganze Energie, die er in diese Forschung hineingesetzt hat, eigentlich relativ rasch zerstören. Warum ist sowas notwendig? Das kann man nicht, die Frage kann man nicht beantworten. Er hat es riskiert, Energie in Kinder hineinzusetzen, deren Zukunft absolut unsicher war. Warum, weiß man nicht. Ob etwas aus jemandem wird oder nicht, das kann man im Vorhinein leider nie sagen. Die Empathie ist also mit Logik nur schwer, wenn überhaupt erklärbar. Somit komme ich schon eigentlich zu meinem Ende. Was darf ich Ihnen alles wünschen? Ich bin mir immer noch unklar, ob ich Ihnen wünschen soll, Empathie zu entwickeln, denn ich glaube, sie ist von Natur aufgegeben und wenn Sie einen Menschen sehen, dann haben Sie ein Gefühl zu ihm. Wenn Sie dann versuchen, das mit wissenschaftlichen Kriterien zu erklären, dann machen Sie das Gefühl wieder kaputt. Das heißt, das, was ich zu Weihnachten vor allem wünschen darf, ist den Mut aus den jetzigen Studenten, die so auf Empathie angewiesen sind, die im Facebook so darauf angewiesen sind, dass man sie liked, den Mut, dass man aus diesen Menschen wirkliche Persönlichkeiten macht, denn sie werden uns letzten Endes irgendwann behandeln. Ja. Und damit darf ich auch frohe Weihnachten wünschen.